Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Da sind wir wieder mit einem etwas ungewohnten Setting zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bödeling, und meinem Kollegen Nelis Heilmann. Hallo Nelis.
Hallo Inga, Grüße ins Homeoffice. Hast du mich schön gestern alleine im Olympiastadion versauern lassen bei diesem Debakel, ne?
Als hätte ich es gewusst. Naja, der eine oder andere hört es vielleicht. Mich hat das längst vergessene böse große C eingeholt. Corona hat mich lahmgelegt, deshalb habe ich mich lieber mal ein bisschen von euch ferngehalten, damit nicht bald die ganze Sportredaktion der Berliner Morgenpost flach liegt. Aber wir wollten natürlich trotzdem diesen Podcast nicht ausfallen lassen, denn nach diesem debakulösen Spiel, sagen wir so, gibt es natürlich eine Menge zu bereden. Und deshalb sprechen wir auf jeden Fall über dieses Debakel, über dieses 1:4 gegen Elversberg, mit der Frage, wie das denn überhaupt passieren konnte. Wir sprechen über den Aussetzer des Spiels, die Erkenntnis des Spiels und den Lichtblick des Spiels, weil den gab es auch. Und ich bin mir sogar sicher, dass es gleich zwei gab, weil du hast einen vorbereitet und ich habe einen vorbereitet. Also haben wir ganz, ganz viel Optimismus für die kommende Woche, die dann mit dem Spiel gegen Schalke 04 endet. Und darauf gucken wir natürlich nachher auch noch. Aber bevor es soweit ist, 1:4 gegen Elversberg. Ganz kurz nochmal die Tore. 0:1, Foulelfmeter, dritte Minute durch Sahin. 0:2, Schnellbacher in der 30. 0:3, Damar in der 52. 1:3, Michael Cuisance in der 60. Sein erstes Tor im Olympiastadion für Hertha BSC. 1:4 nochmal durch Sahin per Handelfmeter in der 65. Und dann war die dritte Heimniederlage in dieser Saison besiegelt.
Ja, hast ja mal doch eine positive Heimstatistik rausgekramt, ne, mit dem Cuisance-Tor irgendwie. Das ist also schon jetzt beeindruckend so langsam, wie wenig gelingen mag im Olympiastadion. Und das, obwohl es irgendwie doch eine tolle Kulisse war gestern. Ne? Also es war ja immer schönes Herbstwetter. Ich saß zwar auf der schattigen Seite des Olympiastadions oben auf der Pressetribüne, da war es schon ganz schön frisch, aber die Sonne schien nochmal schön rein und hat offenbar doch auch einige nochmal kurzfristig angelockt. Aber dann natürlich, du hast gesagt, wann die Gegentore gefallen sind, das waren auch immer so Zeitpunkte, die so einen richtig demoralisierenden Effekt hatten. Also die es auch wirklich vom Timing her schwierig gemacht haben, da noch irgendwie was Positives rauszuholen am Ende.
Demoralisierend ist das Stichwort von der ersten bis zur letzten Minute. Lass uns mal mit dem Aussetzer des Spiels beginnen. Ich hatte 8 verschiedene Szenen hier auf meinem Skript stehen, bis ich dann zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es halt einfach ein kollektiver Aussetzer war. Ich hatte den Scherhand-Elfmeter, den Schuler-Elfmeter, dieses Missverständnis zwischen Dämmer und Thorsteinsson. Die Liste war wirklich lang. Aber dann habe ich mir gedacht, das wird jetzt hier niemandem und gar keinem und auch erst recht nicht dem Spiel gerecht und habe mich dann eben für den kollektiven Aussetzer entschieden, den es ja manchmal einfach gibt. Also du hast es vorhin gesagt, die Minuten, dritte Minute, da fängt so ein Spiel halt einfach desaströs an und dann stehst du mit dem falschen Fuß, also es ist quasi wie mit dem falschen Fuß aufzustehen und dann läuft einfach gar nichts. Ich meine, solche Tage kennen wir ja auch manchmal und an deren Ende dann noch das Gurkenglas in die Küche fällt oder keine Ahnung, die Milch sauer ist und ich glaube, genau so einen Tag hat Hertha gestern erwischt.
Ja, wie ich sagte, ne, es fing ja so von der ersten Sekunde eigentlich schon an, vom Anpfiff weg mit diesem Elfmeter. Du saßt ja am Fernseher auf dem heimischen Sofa und hattest noch gesagt, ja, okay, kann man schon geben, ne? Ich hatte irgendwie schnell meine Zweifel im Stadion, aber es gab wohl doch irgendwie einen Kontakt, ne?
Es gab den Kontakt, also ich habe jetzt auch viele in den sozialen Netzwerken gelesen, bevor wir nachher bitterböse Kommentare in den Kommentarspalten ernten. Das sind 2 Elfmeter, über die regt sich der Fußballfan auf. Punkt. Das ist völlig normal. Das sind nämlich keine glasklaren Elfmeter, aber es gab diesen Kontakt von Scherhand an, ich glaube, Baum war es, an der Hacke. Und dann sieht's halt einfach richtig blöd aus, weil er durch diesen Kontakt seinen Fuß halt so bewegt, dass es so aussieht, als würde er sich selbst den Gehfehler geben. Aber dabei war es eigentlich Scherhand. Und die Tatsache, dass sich eigentlich niemand beschwert hat, zeigt ja auch, dass man eigentlich wusste, okay, ist schon in Ordnung. Das Gleiche beim Elfmeter durch Lukas Schuler per Hand. Er geht da halt mit ausgestreckten Armen hoch. Ja, da kann man natürlich sagen, ja gut, wie willst du denn sonst hochspringen? Du brauchst doch irgendwie die Kraft oder den Auftrieb quasi durch die Arme. Macht man ja ganz normal, wenn man hochspringt. Aber man weiß auch, dass diese Dinger halt ständig gepfiffen werden. Und dann muss man sich dann doch überlegen, wo mit hin mit seinen Armen. Und das sind wirklich, wie gesagt, nochmal zwei Dinger, über die regt sich der Fußballfan auf und die findet er ungerecht und da sieht er irgendwie die Regel nicht und sieht auch nicht ein, dass diese Regel also gepfiffen wird und das macht den Fußball kaputt etc. pp. Aber es ist halt einfach nur mal so und dann kriegst du genau zwei solche Dinger, die dann auch nicht zur Besserung der Stimmung beitragen.
Ja, das war genau der Punkt. Ne? Also ich glaube, zwei regeltechnisch schon irgendwie vertretbare Elfmeter. Es hat natürlich reingepasst in dieses Gesamtbild. Dieses gesamte Auftreten des Schiedsrichters auch in vielen kleineren Aktionen ist ja den Fans sauer aufgestoßen. Aber
ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass der Schiedsrichter keine allzu glückliche Figur gemacht hat.
Genau, nur letztendlich spielentscheidend war es natürlich nicht. Ne? Und das ist ja dann der Punkt, also auch im Nachgang hat niemand mehr über den Schiedsrichter geredet, sondern alle, auch auf Hertha, auf Berliner Seite, waren sich einig, dass das einfach wirklich eine grauenhafte Vorstellung von der eigenen Mannschaft war. Und dass der Schiedsrichter damit dann auch nichts zu tun hatte, auch wenn es dann natürlich manchmal so aussah, als ob er in dieses unglückliche Gesamtbild irgendwie noch was dazu beitragen würde.
Was ist dein Aussetzer des Spiels?
Ich habe mich für eine Szene entschieden, der vielen Fehlschläge, und zwar Diego Demme vor dem 0:3. Es war eine Szene, wo ein Elversberger verletzt am Boden lag nach einem Angriff und Demme dann an den Ball kam im Zuge dessen und die Elversberger reklamierten, ja, spiel doch den Ball raus, wie das immer so ist. Und ich kann es schon irgendwie verstehen. Also ich bin auch kein Fan davon, bei jedem Mal, wenn jemand am Boden liegt, den Ball rauszuspielen. Hätte er es in dieser Phase mal gemacht, weil Demme spielte weiter, war offensichtlich wütend mit dem Rückstand im Bauch, wollte nach der Pause die Aufholjagd einleiten und dann kam es zu diesem folgenschweren Missverständnis mit Jon Dagur Thorsteinsson. Thorsteinsson ging dem Ball nicht entgegen und was man nochmal besonders schön sehen kann, nach diesem Fehlpass beklagt sich Demme erst bei Thorsteinsson. Was machst du denn? Er hat so eine Haltung, wo er den Arm Richtung Thorsteinsson, geh doch entgegen. Und in dem Moment ist Demme dann schon überspielt beim Gegenangriff, woraus dann das 0:3 resultiert. Und das war genau das, was Christian Fjell nachher auf der Pressekonferenz auch betont hat. Nach jedem Ballverlust brannte es lichterloh. Und das war wirklich ein schönes Beispiel. Und vor allem auch mit diesem Momentum, was ich vorhin schon sagte, du kommst aus der Kabine, liegst 0:2 zurück, dann musst du eigentlich nochmal alles versuchen, um direkt feurig rauszukommen, um die Aufholjagd einzuleiten. Und dann ist Hertha in dieser Szene wirklich völlig im Chaos versunken. Und klar, also wie gesagt, ich kann den Impuls verstehen, dass man weiterspielt und nicht auf diese Verletzung zwingend eingeht, aber in der Szene hätte er wirklich besser den Ball einfach rausspielen sollen, weil so hat das alles nur noch schlimmer gemacht und das war wirklich dann mit dieser ganzen gesamten Gemengelage ein peinliches Gegentor für Hertha BSC.
Dann hatte man kurz das Gefühl, es könnte vielleicht doch noch was gehen, aber dieses Gefühl, das dauerte dann ungefähr, wie war für 5 Minuten? Und dann kam eben dieser Handelfmeter und das 1:4 und dann war das eigentlich auch gegessen, dieser Nachmittag. Lass uns mal ein bisschen konstruktiver jetzt an die Sache rangehen. Ich meine, dass das eine katastrophale Leistung war, da waren sich ja wirklich alle einig. Also da hast du ja wirklich von niemandem aus dem blau-weißen Kosmos irgendwas anderes gehört. Von daher, Erkenntnis des Spiels. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich habe geschrieben, Hertha ist in Klammern noch keine Spitzenmannschaft. Was eine Spitzenmannschaft auszeichnet,
ist konstruktiv.
Ja, mein Gott, aber ist halt so, ne? Also man muss sich ja dieser Erkenntnis selbst vergewissern, damit man sich selbst nicht fehleinschätzt. Und was eine Spitzenmannschaft auszeichnet, ist, dass sie gerade in der zweiten Liga Spiele gewinnt, auch wenn es mal wirklich nicht gut läuft an schlechten Tagen. Und es muss nicht immer Glanz und Gloria sein. Der Sieg in Nürnberg letzte Woche war ein schönes Beispiel dafür, wie das aussehen kann, wenn man eine Spitzenmannschaft ist. Aber dass dann so ein kollektiver Blackout erfolgt, das ist wirklich rätselhaft gewesen. Und ja, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, hast du 5 Punkte nach oben, aber auch 5 Punkte nach unten. Und das erinnert dann doch alles irgendwie sehr an letzte Saison von der Gemengelage her. Es war wieder eine große Chance, in die Spitzengruppe aufzuschließen und wieder hat Hertha sie verpasst. Und so weh es auch tut, das ganze Ding braucht Zeit irgendwie noch ein bisschen. Ne? Also stellenweise gerade auswärts scheint es schon so, dass Fjell die Mannschaft da hat, wo er sie haben will, dass sie den Fußball spielt, den er sehen will. Aber es gibt dann eben doch jetzt noch solche Aussetzer und so wird es natürlich auf lange Sicht dann nicht damit in die Spitzengruppe endgültig vorzustoßen. Da muss Konstanz rein. Konstanz ist das A und O und das fehlt momentan einfach noch.
Da hast du jetzt gleich mehrere Punkte angesprochen, die ich auch angesprochen hätte. Das eine ist auf jeden Fall diese eklatante Heimschwäche. Das war jetzt das dritte Heimspiel, das vierte Heimspiel und die dritte Niederlage, also wirklich ganz, ganz seltsam. Auswärts ist man noch ungeschlagen. Das hat man dann ja teilweise, also ich glaube, Christian Kjell selbst war es, der es so erklärt hat, dass der eine oder andere sich vielleicht zu Hause ein bisschen zu viel Druck macht.
Genau, Toni Leisner hatte das auch gesagt, dass gerade die jungen Spieler irgendwie vielleicht den Druck verspüren, zu Hause besondere Dinge zeigen zu müssen. Ja, kann ich nachvollziehen, dass es so ist, aber auf der anderen Seite sagte Leisner dann auch, auswärts ist auch ein starker Support da, viele Berliner, gerade wenn du so eine Auswärtsfahrt nach Nürnberg nimmst, nehmen da den Weg auf sich und dann kannst du auch das Gefühl haben, dass du jetzt was zeigen musst. Ja, also es ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und viele haben auch gestern nach dem Spiel noch darüber gerätselt, was eigentlich mit dieser Heim-Auswärts-Thematik ist.
Ich glaube, Christian Kjell rätselt auch. Der zweite Punkt, den du genannt hast, ist dieses Phänomen, was wir aus der letzten Saison eben kennen. Du hast die Chance, da oben irgendwie anzuklopfen, ein bisschen mit reinzurutschen in die Spitzenteams und genau diese Chance nutzt du nicht. Das hatte Hertha letztes Jahr über die Saison verteilt gleich mehrfach und nach jedem dieser Spiele, in denen diese Chance bestand, stand ein Spieler in der Mixzone und hat gesagt, ja, wir hatten wieder die Chance, es hat wieder nicht geklappt. Und auch das ist wohl so ein, offenbar so ein Punkt, das habt ihr, glaube ich, auch Toni Leisner gefragt, ob das Kopfsache ist und er sagt auch, ja, offensichtlich ist es Kopfsache. Dass da vielleicht der Druck dann nochmal so hoch ist oder dass man sich nochmal besonders stresst, weil man sagt, okay, jetzt müssen wir aber und es klappt nicht. Und das ist was man wirklich, ein Teil meiner Erkenntnis wirklich dringend abstellen muss, dass man da nicht in so einen Leistungsdruck kommt, sondern eher das Ganze als eben Chance begreift und sieht, okay, wir können uns jetzt wirklich dafür belohnen, dass wir hier was aufgebaut haben und dass wir uns weiterentwickelt haben.
Ja, und es ist ja gerade so, jetzt sind wir noch in dieser frühen Phase der Saison. Wenn du jetzt den Sprung geschafft hättest, dann hättest du dich wirklich einmal da oben festsetzen können. Und jetzt hast du halt wieder diese mentale Ausgangslage vom letzten Jahr, dass du immer hinterherläufst gefühlt. Ne? Und es wird jetzt weitere Spiele geben, wieder dieses Jahr, wo man immer sagt, ach, heute ein Sieg und dann setzen wir uns mal oben fest. Und diese Situation wird jetzt noch öfter kommen in dieser Saison. Und da muss jetzt mal draus gelernt werden, auch wenn das natürlich einfacher gesagt ist als getan. Weil wie man sowas angeht, das können wir hier als fußballerische, wie nenne ich es, Nulpen auch nicht beantworten. Ne?
Hast du gerade Nulpen gesagt?
Ja, wenn der Betriebskick der Berliner Morgenpost hat fußballerisch nicht so ein hohes Niveau, da wäre ich mir sicher, ja.
Auch wieder wahr. Meine Erkenntnis zusammenfassend ist eher, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auch nicht alles Müll. Um mal so ein bisschen poetisch hier in die Woche zu starten. Und das ist halt wirklich dieses typische Phänomen. Letzte Woche saßen wir hier und haben gesagt, wow, das war ein Sieg, mit dem hätte man jetzt nicht unbedingt so in der Form gerechnet. Und jetzt sitzen wir hier und sagen, okay, wow, das ist eine Niederlage, mit der hätten wir in der Form auch nicht gerechnet. Die Wahrheit liegt irgendwie immer so ein bisschen dazwischen. Es ist halt nicht die ganz, ganz große Euphorie, aber es ist jetzt auch nicht die ganz, ganz große Trauerstimmung ausgebrochen. Es ist so diese typische Achterbahn, die man von Hertha BSC eigentlich kennt und die man jetzt auch einfach einzuordnen wissen muss. Das war so ein kollektiver Blackout, wie es ja eben war. Dafür kannst du gar keine Erkenntnis draus ziehen, weil einfach wirklich nicht ein Spieler auf sein Normalniveau gekommen ist. Und das hat sicher auch Gründe. Und die Gründe liegen wahrscheinlich darin, was wir gerade schon gesagt haben. Zu viel Druck, zu viel Konzentration vielleicht auch auf die Chance, die man da jetzt hat, dass man vergessen hat, dass da vielleicht auch noch ein Gegner ist, den man erstmal besiegen muss, bevor man irgendwie weiterkommt. Aber, und das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, ich muss das nur eben kurz wieder suchen.
Ja, es ist ja so ein Thema, wenn ich vielleicht deine Pause mal kurz überbrücken soll. Es ist ja so ein Thema einfach, was Fjell schon angesprochen hat, was immer ihm sehr wichtig ist, dieses im Ballbesitz so positioniert zu sein, dass du bei Ballverlust sofort reagieren kannst. Ganz wichtiges Thema für den Fjell-Fußball, was er vom ersten Tag an schon angesprochen hat, als er erklärt hat, wofür eigentlich seine Defensive stehen soll und was immer wieder gut gelang. Ne? Und das war halt so ein Punkt, der gestern überhaupt nicht funktionierte. Und das war so ein bisschen dieses Kollektive, wodurch du dann natürlich auch in so eine Dynamik gerätst, wo es dann immer schlimmer wird.
Ich glaube, dass zusammenfassend ist einfach, eine Entwicklung geht nie so. Eine Entwicklung hat immer kleine Dämpfer, kleine Täler. Ich meine, ich sehe es selbst. Ich meine, wenn man gesund werden möchte, dann muss man sich auch ein bisschen gedulden. Und dann ist auch nicht immer, geht es auch nicht steil bergauf, sondern zwischendurch fühlt man sich dann doch nochmal wieder miserabel. Und ich glaube, das ist da eben auch jetzt der Fall. Und wichtig ist jetzt nur, dass man diese Niederlage und dieses, eigentlich ist es ja wirklich eine desaströse Niederlage gewesen, Debakel aus dem Kopf bekommt, um dann eben wieder frohen Mutes und frischen Mutes vor allem gegen Schalke da zu sein. Und dass Fjell das kann, hat er gezeigt. Gegen Paderborn, der Auftakt in die Saison, war wirklich auch nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Gegen den HSV hat man dann in der zweiten Halbzeit gezeigt, okay, wow, wir sind da. gegen Düsseldorf ist man auch irgendwie untergegangen. Da war natürlich auch die Verletzung von Linus Gechter irgendwie mit beteiligt, die die Mannschaft dann auch verarbeiten musste. Gegen Nürnberg war die Mannschaft wieder da. Also dieses Aufrichten, dieses dann doch recht schnelle Analysieren und dann aber auch Abhaken, das kann Fjell, das hat er jetzt gezeigt und das muss er jetzt eben auch wieder zeigen. Und ich glaube, was es auf keinen Fall jetzt braucht, ist das Infragestellen des Trainers. Und da musste ich wirklich so ein bisschen schmunzeln, als ich das alles gelesen habe. Weil letzte Woche hieß es, oh wow, mega, Sieg in Nürnberg, klasse. Ich habe ja eigentlich am Trainer gezweifelt, aber das macht er ja richtig gut. Und jetzt diese Woche, Niederlage gegen Elversberg, ja, ich habe von vornherein gesagt, dass er keine Verhärter ist. Also es ist halt schon so ein bisschen kurios, dass man da dann doch sehr sprunghaft ist, was die Bewertung des Trainers angeht. Und ich finde, also es sind jetzt in dieser Woche 100 Tage, die er im Amt ist. Und da sieht man in der Liga dann doch deutlich, dass es Mannschaften gibt, die einen neuen Trainer haben, bei denen es deutlich schlechter läuft als bei Hertha.
Ja, so ist das Fußballgeschäft nun mal leider. Ne? Da geht es manchmal sehr schnell in der Bewertung, gerade auch von den Fans. Aber ich finde, dass Fjell auch gestern gezeigt hat, dass er sehr klar analysieren konnte und sehr klar benennen konnte, wo eigentlich das Problem war, ne? Und das ist nach so einer Pleite nicht selbstverständlich. Wie wir es jetzt schon öfter gesagt haben, nach so einem Totalausfall musst du erstmal feststellen, was es eigentlich ist, ne? Weil viele, viele ratlose Gesichter gestern im Olympiastadion. Aber Fjell konnte das relativ gut benennen. Einmal diese Sache mit den Ballverlusten, dass es nach jedem Ballverlust sofort gebrannt hat und dass nach vorne die letzte Konsequenz fehlte, die letzte Gradlinigkeit. Er hat immer gesagt, wir haben immer noch den zusätzlichen Pass gespielt, auch wenn wir eigentlich schon vorbei waren. Wir haben nochmal unnötigerweise über 48 Meter verlagert, hatte er in der Pressekonferenz gesagt. Sehr schöner Moment, um dem Gegner einfach nochmal Zeit zu geben. Und also er konnte sehr klar identifizieren, was das Problem gestern war. Und so ging es, glaube ich, nicht allen Leuten im Olympiastadion. Aber das ist eben eine wichtige Fähigkeit für einen Trainer. Und ich bin mir sicher, dass Hertha jetzt daraus die richtigen Schlüsse ziehen wird. Und dankenswerterweise steht jetzt ja nun mal wieder ein Auswärtsspiel an. Und da kann es dann bestimmt wieder nach vorne gehen.
Und weißt du, was an dieser ganzen Geschichte eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist? Dass die Fans auf die Barrikaden gegangen sind? Hertha kann wieder so ein bisschen polarisieren. Also ich meine, in der Abstiegssaison war es den Fans teilweise auch wirklich irgendwann völlig egal. Mhm. Also da war man schon so abgestumpft von der Erfolglosigkeit dieser Mannschaft und auch von dem fehlenden Kampfgeist und der fehlenden Leidenschaft, die diese Spieler da auf den Platz gebracht haben, dass man sich gedacht hat, so what, ist sowieso nichts mehr zu retten. Aber dass so ein 1:4 gegen Elversberg so viel Wut und so viel Unzufriedenheit auslösen kann, ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen.
Ja, es gab auch im Stadion gestern vereinzelte Pfiffe, sowohl zur Halbzeit als auch nach dem Schlusspfiff. Natürlich aus der Ostkurve gab es weiterhin den dauernden Support und da gab es auch kein riesiges Pfeifkonzert. Aber man merkte schon, dass diese Unzufriedenheit einfach da war und das heißt, dass das Umfeld schon irgendwie spürt, dass da eigentlich mehr geht, ne? Und ja, das ist eine gute Sache.
Kommen wir zum Lichtblick des Spiels.
Lichtblick. Es gab den einen großen Lichtblick, den einen Moment, taktisch clever auch von Fjell, würde ich mal behaupten, irgendwie in dieser völlig verhunzten Gemengelage gestern Nachmittag noch für einen kleinen Lichtblick zu sorgen, nämlich in der 85. Minute war es, glaube ich, hat er Boris Lum eingewechselt. Jüngster Hertha-Spieler aller Zeiten, er wird jetzt am Mittwoch dieser Woche erst 17 Jahre alt, also mit 16 sein Profidebüt gefeiert. Natürlich eine denkbar undankbare Situation für ihn, in dieser Gemengelage reinzukommen. Aber er hat es gut gemacht. Er ist ja eigentlich gelernter Außenverteidiger, spielt in der U23 häufig im Mittelfeld, war dann jetzt auch bei den Profis im Mittelfeld gefragt und hatte schon so Momente. Also er hatte einen Ballgewinn in einer Umschaltsituation von Elversberg, der groß bejubelt wurde vom Publikum. Also sie haben einmal bei der Einwechslung überhaupt geklatscht, aber dann auch diesen Ballgewinn schon wahrgenommen. Das war sehr, sehr feinfühlig. Und danach noch einmal richtig schön den Körper reingestellt, mit einem guten Foul die gelbe Karte abgeholt, was, glaube ich, für so ein Debüt, für so einen 16-Jährigen auch eher ein Kompliment ist in der Gemengelage. Und das zeigt eben, das unterstreicht, was alle danach gesagt haben, tolles Auftreten im Training, keine falsche Scheu, immer voll drauf, voll dabei. Und auch wenn er logischerweise mit 16 körperlich noch nicht so weit ist, geht er rein, hat keine Scheu. Und ich glaube, da können wir noch eine Menge von erwarten, ne?
Er war in beiden Trainingslagern dieses Jahr mit dabei, sowohl in Spanien im Januar als auch jetzt im Sommer in Österreich. Und jetzt in Österreich ist mir auf jeden Fall auch noch hängen geblieben, dass Christian Fjell auch sehr gelobt hat und gesagt hat, mir sind solche Youngster lieber, die auch voll draufgehen, die Bälle fordern, die irgendwie mittendrin sind, als die, die sich auch so vielleicht so einen Tick verstecken. Und das ist natürlich auch wirklich so ein Ding, dass du das, ich glaube, Toni Leisner hat es auch gesagt, ne? Dass da auch manch einer anderer, der so aus der U19 oder U23 mit den Profis trainiert, sich eine Scheibe von abschneiden kann.
Genau.
Wenn du mit 16 halt wirklich so ein Standing schon hast, das ist, also das zeigt einfach, was für ein Talent du bist. Er gilt als das größte Talent der Akademie. Er ist jetzt der jüngste Profi der Vereinsgeschichte und er spielt trotz seiner jungen Jahre auch eigentlich ist fester Bestandteil der U23, was ja auch schon nicht selbstverständlich ist. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil wir ja auch im Trainingslager viel über ihn gesprochen haben. Seine großen Vorbilder sind Thiago Alcantara und N'Golo Kanté.
Donnerwetter, nicht zu hoch gegriffen.
Und im Trainingslager war es so, dass Christian Fell gesagt hat, er sieht sich selbst und also er sieht Lum sieht sich selbst so, er auf der 6 und er sieht ihn aber auch ein bisschen als Außenverteidiger, das macht er auch gut. Und im Trainingslager war es auch so, dass er als Außenverteidiger ein Testspiel gegen Nimwegen war es, glaube ich, aushelfen musste, weil auch alles, was sonst so auf den Außenverteidigerpositionen rumlief, verletzt war. Und das hat er auch richtig gut gemacht. Mutiges Anlaufen, Bälle verteilt, gefordert. Klar, funktioniert nicht alles mit 16, das ist auch in Ordnung. Aber ich fand es ganz interessant, weil ich glaube, dass das noch wichtig werden könnte diese Woche.
Ja, genau. Kommt mir bekannt vor, diese Situation, dass irgendwie alles, was Außenverteidiger heißt, verletzt ist, ne?
Genau, das ist eben auch bei Hertha gerade das Problem. Khabovnik und Duziak sind raus als Linksverteidiger. Und jetzt hat sich Seefuhlk auch noch auswechseln lassen. Es waren Magenprobleme. Das ist jetzt nichts, was unbedingt eine ganze Woche dauert, aber man weiß ja nie. Und deshalb könnte es natürlich auch sein, dass er da noch wieder ganz wichtig wird. Und da jetzt schon mal so ein bisschen Olympiastadion-Luft zu schnuppern, ist nicht verkehrt, weil ich glaube, auf Schalke wird es nochmal eine ganz andere Nummer.
Auf Schalke natürlich auch irgendwie eine Gemengelage. Lukas Schuler sagt das sehr schön. Schwierig ist auch ein geiles Auswärtsspiel, ne? Aber ja, zurück zu Boris Lum, dieser Spielertyp, so dieses Hybrid, sage ich mal, aus Außenverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler ist ja bei Hertha sehr im Trend aktuell, sehr gefragt. Und da fügt er sich 1:1 super ein. Und wenn er auch vielleicht nicht in der Startelf ist auf Schalke als Joker, hat er auf jeden Fall, glaube ich, gezeigt, dass man ihm durchaus vertrauen kann.
Genau, was im Januar im Trainingslager in Spanien anfing als kleines Bonbon, um die Jungs auch bei der Stange zu halten, weil Ende des Jahres 23 schon publik wurde, dass Bayern München seine Fühler ausgestreckt hatte, hat sich dann jetzt tatsächlich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, in die man das sich eben auch erhofft hat. Und ich bin mir sicher, dass wir noch ein bisschen was von ihm sehen werden.
Ja, wir durften leider nicht in der Mixzone gestern mit ihm sprechen, aber aus objektiver Perspektive ist es natürlich richtig, ne? Also natürlich hätten wir ihn alle gerne kennengelernt, auch so, um mal zu erleben, was er für ein Typ ist, was er für ein Mensch ist, wie er selbst das Ganze einordnet. Aber es ist natürlich völlig richtig, ihn als 16-Jährigen da noch so ein bisschen vor der Öffentlichkeit zu schützen. Und die Art und Weise, wie dann alle anderen über ihn gesprochen haben, sagt ja auch schon eine Menge aus, dass das wirklich ein vorbildlicher Charakter ist, von dem noch viel kommen wird.
Im Trainingslager hatte er gerade so bei den Spielchen, die sie da gemacht haben, wo man dann auch gerne mal ein bisschen was in die Mannschaftskasse zahlen musste, immer Welpenschutz. Aber irgendwann am Ende im Sommer hat er gesagt, er möchte jetzt eigentlich auch keinen Welpenschutz mehr. Also er hat sich da auch weiterentwickelt. Mein Lichtblick gespielt war Christian Fjells isländischer Freund Jon Dago Thorsteinsson.
Oh ja.
Startelfdebüt, weil Martin Winkler mit Kniebeschwerden ausgefallen ist. Und ich finde, trotz der Gesamt, ich möchte nicht schon wieder Gemengelage sagen, weil ich glaube, das Wort haben wir jetzt echt überstrapaziert, genau wie Totalausfall und Blackout etc. Trotz der schwierigen Situation rund um ihn herum hat er gezeigt, dass er ein Arbeiter ist, dass er wirklich ackern kann auf der rechten Seite auch. Und was noch nicht so ganz passt, was aber irgendwie auch verständlich ist, ist so ein bisschen die Abstimmung. Seine Flanken waren teilweise nicht ganz so präzise, wie sie vielleicht hätten kommen können, was aber einfach auch daran liegt, dass er noch nicht so wahnsinnig lange da ist und in der Länderspielpause eben dann auch mit Island unterwegs war. Das wird natürlich jetzt in der kommenden Länderspielpause wahrscheinlich auch wieder der Fall sein, aber nichtsdestotrotz hat er einen Schritt in diese Startelf gemacht. Wir haben, glaube ich, vor 2 Wochen bei der Pressekonferenz Christian Fell auch gefragt, wie weit er noch von der Startelf entfernt ist, und dann hat er gesagt, er ist ganz, ganz nah dran, und ich finde, das hat er jetzt gezeigt. Und er hat vor allem auch gezeigt, dass er eine sehr, sehr gute Alternative zu Martin Winkler oder zu allem, was bis jetzt auf der rechten Seite ausprobiert wurde, ist. Und ich habe schon mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt und dachte, die Flügelzange aus Rehse und Thorsteinsson, die könnte schon zum Zungenschnalzen sein.
Ja, genau, ne? Wie du sagst, es war deutlich aktiver als Martin Winkler. Er hatte dann halt leider genau diesen einen Aussetzer beim 0:3, wo er eben nicht aktiv war, sondern den Ball passiv erwartete im Mittelfeld, wo dann Elversberg dazwischen spritzen konnte. Aber ja, auch das hat sich irgendwie in diesen grundsätzlich vermaledeiten Nachmittag eingefügt. Es gab die Situation, das war eigentlich die erste richtig gute Torchance unmittelbar nach dem 0:3, wo er auf der linken Seite durchgebrochen war und dann Scherhand bediente. Es war diese Situation, wo er frei am Elfmeterpunkt stand und das Ding dann in den Oberrang gejagt hat. Aber das war so sehr exemplarisch dafür, wie es gehen kann, ne? Und wie du sagst, kleiner, wendiger Dribbler, der immer wieder den Weg Richtung Tor, Richtung Grundlinie sucht. Und ich glaube, da kann man noch eine Menge erwarten und natürlich auch gut, wie du sagst, diese Flügelzange möglicherweise mit Riese und Torstein, sondern er ist ja nominell ein linker Flügel, aber hat auch keine Probleme auf der rechten Seite zu spielen und das ist eine neue Flexibilität und eine neue Qualität, die Hertha da hat und von der noch eine Menge kommen kann, wenn es dann auf Schalke zur Sache geht nächste Woche.
Dann lass uns mal schauen auf dieses Spiel. Am Samstagabend um 20.30 Uhr das Topspiel der zweiten Liga beim dauerkriselnden Schalke 04. Muss man ja wirklich dauerkriseln, muss man ja wirklich schon sagen. Sie sitzen gerade mitten.
Aber dauerkriselnd, Inga, wie hat Schalke am Wochenende gespielt? Ich habe schon wieder irgendwie.
Ich dachte, da ist einfach mal drauf gekommen, Nils. Jetzt fangen wir nicht schon wieder an, rum zu piesacken.
Ich habe Selbstvertrauen nach dem Sonntagabend, nachdem ich von Hertha nach Hause kam, hatte ich einen sehr guten fußballerischen Sonntagabend und deswegen bin ich jetzt hier mit durchaus Selbstbewusstsein im Podcast. Ja.
Hochmut kommt vor dem Fall, Nils. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich wollte gerade über die Trainersuche von Schalke referieren.
Bitte.
Aktuell an der Seitenlinie Jakob Fimpel. Das wird allerdings nicht so wahnsinnig lange so sein. Sie sind auf der Suche. In den Köpfen der Fans schwirrt der Name Raoul herum, aber wie sicher oder wie realistisch das ist, ist auch nicht so ganz sicher. Das heißt, da wird man jetzt weiter Kandidaten durchs Ruhrgebiet treiben, bis dann irgendwann doch wieder einer gefunden ist, der sich diesen Job, man muss es ja fast so sagen, antun möchte, weil von Dauer ist er wirklich einfach nicht. Schalke am Wochenende mit dem zweiten Sieg der Saison und da stellte sich mir dann die Frage, warum es eigentlich tatsächlich so ist, dass Herthas Gegner eigentlich immer in der Woche vorher gegen Preußen-Münster gewinnen.
Ja, das scheint so besondere Spieltagsmathematik zu sein irgendwie. Auf jeden Fall hat es den Effekt, dass sie immer mit einem Positiverlebnis auf Hertha BSC treffen dann, ne?
Ja, es war tatsächlich bei Kaiserslautern ja auch schon so. Mhm. Ansonsten gab es bislang 7 Punkte, 1 Remis und 4 Niederlagen, macht zusammen Platz 13. Letzte Saison gab es 2 Siege gegen Schalke. Ich erinnere mich noch an das 2:1 in Gelsenkirchen in den schwarzen Sondertrikots. Das war ein richtiges Kampfackerspiel. Im Mittelpunkt, Deo Seyfuig.
Gewachsen auf Beton war doch das Motto damals, ne? Irgendwie genau. von diesen Trikots und das passte dann zum Spiel auch. Ist das, genau, wenn man auf Schalke spielt. Und es sagten ja auch, wie ich eben schon angedeutet hatte, Lukas Schuler vermittelte das da. Ich glaube, da haben wirklich jetzt alle richtig Bock drauf, auch weil es eben wieder ein Auswärtsspiel ist und nicht zu Hause.
Zu Hause gab es letzte Saison ein 5:2. Da erinnere ich mich noch an eine schöne Szene mit Danny Latzer, der vor dem Strafraum stand bei Schalke und sich angeguckt hat, wie der Ball an ihm vorbeirollte und nicht so wahnsinnig Lust hatte einzugreifen. Ich glaube, das stand exemplarisch für die Schalker Mannschaft letzte Saison, vielleicht auch diese Saison.
Abwehrverhalten, was wir von Hertha natürlich gestern auch so ungefähr gesehen hatten. Ne? Also da sollten wir auch nicht zu viel Hochmut an den Tag legen jetzt.
Ich habe nur meine Erlebnisse aus letzter Saison wiedergegeben. Hochmut, das warst du vorhin. Ja, und nachdem wir beide so grandios daneben lagen mit unseren Tipps für Elversberg, ist natürlich die Frage, ob wir uns jetzt trauen, überhaupt noch einen Tipp für das Spiel gegen Schalke zu geben.
Ich traue mich, weil es eben diese Heim-Auswärts-Thematik gibt und ich bin mir relativ sicher, was wir jetzt herausgearbeitet haben in dieser Podcast-Folge, dass es eine Reaktion geben wird, dass dieses Debakel in der Trainingswoche wirklich von Grund auf aufgearbeitet wird und dass Hertha einen 2:0 Auswärtssieg landen wird. Wieder mal mit einer weißen Weste, wie schon in Nürnberg erlebt. Ich weiß, gestern am Sonntag gab es nicht unbedingt viele Gründe, die dafür sprachen, jetzt im nächsten Spiel auf eine weiße Weste zu setzen. Aber ich habe das Spiel am Samstag von Schalke auch gesehen. Es war ja wirklich jetzt auch nicht unbedingt viel, was da in Offensive im Moment stattfindet. Und ich glaube, Hertha wird sich diese Rolle ganz gut annehmen, dass man selbst so aus diesem 1:4 Debakel kommt und eine Reaktion jetzt zeigen kann und dass halt eben wieder dieses Auswärtsspiel ist. Schalke hat den Druck auf dem Kessel, keine Frage. Und in dieser Situation wird Hertha 2 gute Stiche setzen und 2:0 gewinnen.
Ja, das hast du jetzt sehr schön ausgeführt. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche genauso aufnehmen können. Diese weiße Weste wäre vor allem Tag Ernst zu gönnen. Er hat unter der Woche seinen Vertrag bis 2027 verlängert, reiht sich damit ein in eine Reihe von Vertragsverlängerungen. Martin Dada, Linus Gechter, Ibo Maser, die so ein bisschen die Zukunft weisen. Auch er erst 21 Jahre alt. konnte diese Vertragsverlängerung leider auch nicht so richtig feiern. 4 Gegentore, das deutet dann doch auf einen eher miserablen Tag eines Torhüters hin.
Ja, der war natürlich die ärmste Sau gestern irgendwie, auch wenn man ihn teilweise nicht so ganz frei von Schuld sprechen konnte. Ne? Bei dem zweiten Gegentor war dieser Ausflug zum Beispiel ziemlich vogelwild, aber genau. Ja, er hatte beim Elfmeter, beim ersten hatte er die richtige Ecke eigentlich. Also das ist schon eine Qualität, die Hertha da jetzt langfristig gebunden hat und ich glaube, das werden wir in Schalke auch sehen.
Ich glaube, es wird ein extrem enges Spiel. Ein extrem kampfbetontes Spiel, an deren Ende Hertha mit einem Lucky Punch in den letzten 10 Minuten 1-0 gewinnt.
Oh, das wäre ein emotionales Highlight, ja.
Ich glaube, das braucht es auch nach diesem Spieltag.
Mit Sicherheit, ja.
Sehr schön, Nils. Wir hören uns wieder am 7. Oktober zu einer weiteren Folge Immer Hertha. Bis dahin werde ich wieder gesund. Du wirst deinen Hochmut ablegen, weil Arminia Bielefeld dich sicherlich bald wieder enttäuschen wird.
Das ist normalerweise immer so. Da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben in unserer kleinen Fehde, ja.
Danke, Nils. Ja, danke euch da draußen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und Kopf hoch, würde ich sagen. Und bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.